Okay, also wenn Fragen sind, dann versuchen wir sie zu beantworten. Okay, schieß los.
Genau. Es gibt Leute, die nicht glauben, dass es diese Dispensationen gibt, diese Heilszeiten. Also ich habe von einem Pastor gehört, der sprach von einer Konferenz, da treffen sich die Dispensationalisten. Mhm. Aber er hat mir nicht gesagt, wozu er sich zählt. Wie nennen sich denn die Leute, die nicht an diese Heilszeitenlehre?
Ich glaube nicht, dass sie sich dann Antidispensationalisten nennen. Die ignorieren das Thema einfach, denke ich. Aber ich erzählte gestern schon ein Beispiel. Ich kannte eine Kapazität, Abraham Meister hieß der, der sprach etliche antike Sprachen flüssig. Und er sagte, er hat mit einem Dr. Lülling, das war der Leiter in der FETA in Basel, mal über dieses Thema gesprochen. Und er hätte der Lülling gesagt, ich finde nichts von Heilzeiten in der Bibel. Und dann hat dieser Abraham Meister nur gesagt, meine Güte, der Mann ist Leiter eines theologischen evangelikalen Seminars und hat keine Ahnung von der Bibel, kennt seine Bibel nicht. Ich sagte ja schon, diese Systematik ist an Bundesschlüsselgericht eindeutig abzulesen. Und der Begriff Dispensationalismus ist abgeleitet von dem lateinischen Wort dispens, dispendere, Auflösung eines Rechtsverhältnisses und die Ersetzung durch ein neues Rechtsverhältnis. Und wir benutzen diesen Begriff Dispensationalismus eben manchmal, man kann eben auch von Heilzeiten, Bundesschlüssen sprechen, Heilzeitabschnitten. Der griechische Begriff ist Oikonomia, also die ökonomische Einteilung der Heilsgeschichte ist eindeutig in der Bibel. Und wenn die Leute das ablehnen, haben sie keine Ahnung, muss ich auch sagen.
Aber spielt für die das denn überhaupt keine Rolle, dass man die Nationen Israel und die Gemeinde separat betrachten muss, also die Heilskörperschaften?
Das ist dann das Problem. Jemand sagte mal, ich hatte mal diese Reihe gehalten in der Bibelgemeinde Düsseldorf und da war auch viel Skepsis und dann Sonntag später hörte ich, war ein Bekannter von mir dort und der wurde gefragt, sag mal Rudi, was hältst du von dem, der Michael Windhöfel hat das und das gesagt und dann sagte der Rudi nur, ohne Dispensationalismus seid ihr verloren. Also dann kommt nämlich tatsächlich, wenn wir keinen Dispensationalismus vertreten oder wie wir es auch immer bezeichnen wollen, kommen wir lehrmäßig in Schleudern. Das ist die Konsequenz. Bitte? In Schleudern. Also wenn wir dieses Lehrgerüst nicht haben, wie immer wir das bezeichnen, als Heilszeiten, ökonomische Einteilung der Heilsgeschichte oder Dispensationalismus, wenn wir diesen Boden verlassen, kommen wir lehrmäßig in Schleudern. Sofort. Die ganze charismatische Bewegung, bei aller Liebe zu den Geschwistern, meinen Brüdern und Schwestern, ist das Hauptproblem. Dass einfach Joel zitiert wird, alttestamentliche Evangelienstellen und die ganze Dogmatik der Charismatik wird dadurch begründet, ist falsch.
Danke. Ist es nicht auch besonders bei den landeskirchlichen Gemeinschaften, dass sie sich da überhaupt nicht...
Ja, auch eine kleine Anekdote. Ich habe die Serie mal bei den Altpietisten in der Nähe vom Schönblick gehalten. Und dann war der Leiter der Versammlung war ein erfolgreicher Geschäftsmann. Und er saß da in den ersten 2-3 Stunden und auf einmal sagt er, das ist ja so logisch. Und seine Frau sagte dann, ja, alles, was wir in der Kirche bisher gelernt haben, war also falsch. Eine Feststellung. Es ist wahr. Und wenn das in den Gemeinden nicht gelehrt wird, und das wird fast auch auf den Bibelschulen eigentlich nicht gelehrt, es fehlt total.
Für mich war es auch ein Kampf, bis ich zur Heilsgewissheit durchkam. Ich hatte das Landeskirche, aber positives landeskirchlichen Hintergrund. Und, aber zum Beispiel, ich sage auch immer, ich weiß, wie lange ich es von Herzen gesungen habe, die Liturgie zum Abendmahl und so, nimm deinen Heiligen Geist nicht
von. Ja, genau.
Und dann immer wieder kommt dann, sogar, also das hat mich noch rein verfolgt, nachdem ich mich für Jesus entschieden habe. Ja. Das sitzt dann so fest.
Also, und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Kenne ich auch aus der Kirche, bin auch in der Kirche groß geworden. Kein Problem.
Wie handelt Gott mit dem Nicht-Gläubigen? Gläubigen Israel, in welchem Zustand oder in welchen Bedingungen sozusagen finden Sie sich? Wir wissen, Sie sind definitiv nicht verstoßen. Ja, Sie versuchen noch über das mosaische Gesetz irgendwie Ihre Art Gerechtigkeit oder rabbinisches, wo es mosaische Gesetze eben nicht geht, weil Sie keinen Tempel haben. Wie ist Gottes Perspektive? Was kann man das irgendwie, ich bin ja auch gern so für Regeln und Einordnen und so weiter.
Also wenn ich die Frage jetzt richtig verstanden habe, wenn ich sie falsch beantworte, muss ich mich korrigieren.
Ja.
Seit Pfingsten handelt er mit Israel nach der gleichen Gesetzmäßigkeit grundsätzlich wie mit den Heiden. Wer an den Messias glaubt, wird gerettet und wer nicht an den Messias glaubt, ist verloren. Also trotz der Erwählung Israels sind alle, die den Messias ablehnen, verloren. Gleichzeitig gibt es die interessante Aussage, dass für den Juden der alte Bund erst in Christus endet. Das heißt, jeder Jude, der nicht den Messias anerkennt, steht noch unter dem Fluch des Gesetzes. Das ist ja genau die Argumentation vom Galaterbrief. Das heißt, Gott handelt einmal mit Israel jetzt, wenn ihr nicht an den Messias glaubt, seid ihr verloren, wie die Heidenvölker. Und gleichzeitig handelt er noch so hart mit ihnen nach dem mosaischen Gesetz, weil ihr aber auch den Bund gebrochen habt und das Gesetz nicht haltet, seid ihr ebenfalls verloren. Und in diesem Sinne sagt ja Paulus auch, Gott hat sein Volk nicht grundsätzlich verstoßen, sondern es bleibt immer ein Überrest erhalten, 7000, die ihre Knie nicht beugen, das sind ja so die Argumente Römerbrief, und ich bin auch noch ein Jude, und das Wunderbare ist, die Tragik, der Großteil des Volkes, wie Jesaja sagt, wie Sand am Meer, nur ein kleiner Teil bleibt übrig, 12 mal 12.000, die 144.000, die Gott dann auch durch die Katastrophe der großen Trübsal bringt, und nur ein kleiner Rest bleibt über, aus dem dann später ein neues Volk erwachsen wird. Also er handelt praktisch gemäß der Gesetzmäßigkeit, wer an den Messias nicht glaubt, ist ohnehin verloren. Und weil ihr auch den Bund ohnehin schon gebrochen habt, seid ihr auch noch doppelt verloren sozusagen. Und so handelt Gott mit Israel viel härter als mit den Heidenvölkern. War das dann zufriedenstellend beantwortet? Hast du eine Frage,
Steffen? Ja, ich habe eine Frage. Ich war, wie gesagt, in landeskirchlichen Gemeinschaften. Und da ist mir dann eben aufgefallen, zum Beispiel, dass eben Frauen vorne gewesen sind und gepredigt haben. Und es steht da ja zum Beispiel jetzt 1. Korinther, Moment, 14, Vers 34. Eure Frauen sollen in der Gemeinde schweigen und es ist nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen. Denn es ist für eine Frau schändlich, in der Gemeinde zu reden. Dann geht es dann weiter. Und das andere war ja das, was wir ja gestern besprochen haben, die Bedeckung, wo dann steht, wo dann drinnen steht, wo nochmal.
Eine Frau, welche weiß sagt und betet, soll sich das Haupt verhüllen um der Dämonen
willen. Und da steht auch drin, wenn sie das nicht möchte, soll ihr das Haar abgeschnitten werden.
Was ist jetzt deine Frage?
Meine Frage ist, weil, wie kann man das bei den Landeskirchen machen? Wie kann man das dann rüberbringen, also da ist es ja eben so, dass der Frauen predigen?
Also die genaue Textanalyse von 1. Korinther 14, was du gerade zitiertest, da behandelt Paulus das Problem der Zungenrede in den frühen Gemeinden, wo er zum Beispiel regelt, wenn es Zungenrede gibt, höchstens 3 und dann nur mit Auslegung. Und in diesem Zusammenhang sagt er, die Frau schweige in der Gemeinde. Also es ging da damals, es ging nicht um ein grundsätzliches Redeverbot in der Gemeinde, sondern um ein Redeverbot, was Zungenrede angeht. Und das ist die Problematik auch in der Charismatik. Es sind meistens Prophetinnen, die Zungenrede praktizieren und es gibt keine Auslegung. Und da sagte Paulus damals schon, verboten.
Thema Gericht, wenn da so die Amtszeiten oder Heilszeiten gucken, Unschuld, Gewissen, Obrigkeit, Verheißung, das sind immer so dramatische Ereignisse. Mhm. Und jetzt bei dem Thema Gesetz, da steht Gericht über die Sünden am Kreuz. 70 nach Christus, die Zerstörung Jerusalems und des Tempels, war doch mit Sicherheit auch ein ziemlich dramatisches Gericht, weil letztendlich wurde ihnen das Letzte genommen, worauf sie sozusagen ihre Gesetzmäßigkeit denn überhaupt noch gründen könnten. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, da gibt es noch diese 40 Jahre von Kreuzigung eben bis zum Tempel. Aber dieses Gericht, was ja, würde ich mal sagen, definitiv ein Gericht war, beendete ja nicht eine Zwischenheilszeit, sage ich mal. Einfach ein, zwei Worte.
Wenn ich es wieder richtig verstanden habe, Paulus sagt ja ganz klar, das Sühnopfer Jesu diente zur Sühnung der Übertretungen seines Volkes, die unter der Zeit des Gesetzes geschehen waren. Also dort wurde das Problem der Sünden gesühnt am Kreuz von Golgatha. Was die zukünftigen weiteren Gerichte über Israel angeht, Gott hatte durch Daniel gesagt, kennt ihr die 70 Jahrwochen Daniels, vom Befehl des Wiederaufbaus der Mauer in Jerusalem 445 vor Christus durch Artasaster bis zum Tode des Gesalbten sind 69 Jahrwochen. Dann heißt es ziemlich wörtlich in Daniel 9, bis zum Tode des Gesalbten also 69 Jahrwochen und dann wird das Volk eines kommenden Fürsten das Heiligtum und die Stadt verwüsten. Wahrscheinlich das, was unter Rom dann geschah. Und dann Verwüstung bis zum Ende. Und nach der Zeit der Gemeinde kommt dann noch die 70. Jahrwoche, wo Verwüstung und Untergang Israels noch abgeschlossen werden. Und so sagte Gott zu Daniel, 70 Jahrwochen sind zum Gericht über dein gesamtes Volk und über das Heiligtum und Jerusalem bestimmt, um der Übertretung ein Ende zu machen. Also es ist einmal, denke ich, am Kreuz von Golgatha die Sühnung der persönlichen Schuld der Israeliten. Und die Tragik in der Geschichte mit dem Untergang unter Titus, jüdischer Krieg, ist das wahrscheinlich, was Daniel sagt, das pauschale Gericht über Land, Volk und Heiligtum, auch zur Sühnung der Übertretungen innerhalb des Landes. Ja, wenn ich das so richtig...
Ja.
Also praktisch eine Pauschalverurteilung und Verwüstung Israels im Zuge der 70 Jahrwochen und am Kreuz die Sühnung der persönlichen Sünden, der Gesetzesübertretung. Also beides hängt natürlich eng zusammen.
Ja, ich hätte gerne nochmal gewusst, wie du, weil du das sehr scharf machst, diese Trennung zwischen diesen Heilzeiten. Mhm. Johannes 14 bis 16, also dort ist. Also für mich ist das eigentlich ein ganz klarer Zeit, ein Übergangsbereich. Und Jesus, die Jünger ja vorbereitet auf das, was danach kommt. Und zwar auf den Zeitpunkt nach der Ausgießung des Heiligen Geistes. Also er bereitet sie direkt auf die Gemeindezeit vor. Er macht etliche Aussagen, die nur für die Gemeinde gelten, beziehungsweise für die Jugend natürlich auch, wenn sie das Evangelium annehmen. So ist auch irgendwie in Johannes 4 spricht er die Frau im Jakobsbrunnen an und sagt, es kommt die Zeit, wo die wahrhaftigen Anbeter den Herrn im Geist und in der Wahrheit anbeten, weil Gott Geist ist. Das deutet ja auch ganz klar aufs Neue Testament hin. Also ich bin Techniker und ich habe gelernt, dass es kein Schaltvorgang gibt, der in unendlich kurzer Zeit stattfindet. Sondern es ist immer passiert irgendwas. Also wenn man Schalter ganz langsam umlegt, dann kriegt man das mit, dass dann irgendwann irgendwas umkippt. Oder wir hatten heute neulich im Hotel so ein ganz tolles uraltes Schloss aus dem Mittelalter. Und man kann so richtig sehen, wie dieser Vorgang stattfindet, wie es plötzlich einriegelt oder wieder ausriegelt. Und ich bin eigentlich ein begeisterter Freund von dem, dass ich denke, die Bibel ist voller Übergänge. Und Gott hat in der ganzen Schöpfung überall Übergänge gemacht. Also aus dem Samenkorn wird ja langsam eine Pflanze, aus der Pflanze direkt plötzlich kommt Blüten, dann kommen Früchte. Und das sind alles da Dinge, die da geht nichts auf Klack irgendwie.
Ja. Und trotzdem müssen wir ja die biblischen Aussagen einfach mal stehen lassen, akzeptieren und schlucken. Was die Samariterin angeht, Jesus machte zwar eine Aussage, dass die wahrhaftigen Anbeter künftig Gott im Geist anbeten, aber er macht keine Lehraussage über die Gemeinde damit, wie es später Paulus tut. Und was die Aussagen an die Apostel angeht, Jesus sprach nicht mal zu seinen Jüngern, er sprach zu den 11 Aposteln, Judas war inzwischen raus. Und er bereitet sie vor in erster Linie für ihren künftigen Dienst. Und in diesem Sinne ist ja auch zu verstehen, dass er sagt, Vater, ich bitte, dass du sie bewahrst in meinem Namen. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, lass sie eins sein in mir, wie ich in dir, damit die Welt glaube. Er bereitet sie also vor, sie werden seine Zeugen sein nach seinem Tod und sie sollen in ihrer Überlieferung, der Christusüberlieferung, absolut widerspruchsfrei sein. Wenn Jesus sagte das so, dann sagte er damit ja, wenn sich die 12 in der Überlieferung widersprechen, ist die Überlieferung über mich nicht glaubwürdig. Das ist Johannes 17. Und dann bereitet er sie speziell vor für ihren Dienst. Ihr werdet die Gabe des Geistes bekommen, wartet in Jerusalem. Es ist natürlich eine Vorbereitung, aber es sind nicht dogmatische Aussagen über die Gemeinde allgemein. Es sind die Reden Jesu unter der Zeit des Gesetzes an die 12 Apostel, Vorbereitung natürlich für die Zeit nach Pfingsten. Also es ist nicht eine Rede an die später entstehende Gemeinde, es ist eine Rede an die 11 Apostel während des Abendmahls und der Folgegespräche, bis sie dann nach Gethsemane rausgehen.
Er erwähnt ja extra den Heiligen Geist, dass der kommen wird, sagt der Herr.
Ja, ja.
Und dass sie auch, dass er ganz besondere Bedeutung hat, welche Bedeutung er hat. Und er sagt ja auch, ich bitte nicht nur für diese, sondern auch für die durch ihr Wort an mich glauben. Also er erwähnt definitiv uns heute. Das ist mir immer ganz wichtig. Auch wenn
ich, ja, er sprach, aber er wusste natürlich auch, dass Heiden zum Glauben kommen würden, aber dann sprach er, wir müssen ja erstmal jüdisch denken. Ich möchte, dass ihre Überlieferung an Israel einheitlich ist, was Pfingsten bei der Predigt von Petrus und so weiter geschah. Dann möchte ich, dass diejenigen, die durch ihr Wort an mich glauben, zunächst mal nur messianische Juden, genauso eins sind wie den Aposteln, wie die Apostel mit mir und ich in dir, Vater. Und dann erweitert sich das später auf die Heidenvölker. Und das können wir heute so anwenden, dass wenn... Geistliche Einheit ist nur da möglich, wo wir in absoluter Übereinstimmung mit der Überlieferung der Apostel leben. Aber es war eben noch nicht Lehre über die Gemeinde, sondern eine Vorbereitung für die Zeit, was durch die Verkündigung und Überlieferung der Apostel dann nach der Kreuzigung geschehen würde. Aber noch nicht exakte Theologie, denn dann würde die Bibel nicht stimmen, wenn Paulus sagt, erst mir ist es gegeben, dieses Geheimnis zu offenbaren, das in vorherigen Zeiten noch verborgen war. Also wie gesagt, er redet zu den Aposteln.
Mich bewegt hier eine Frage aus dem Skript, die ich sicherlich schon beantwortet hatte, aber ich war die letzten beiden Tage nicht da. Und zwar ist die paulinische Theologie wirklich nur die einzig denkbare Theologie.
Ja, sie ist die einzige denkbare, weil Paulus das so gesagt hat oder weil Christus das eben so gesagt hat. Und er sagt ja schon im Galaterbrief, wer ein anderes Evangelium verkündigt, ja, außer das, was ich geoffenbart bekam und was ich weitergebe, der steht unter dem Fluch.
Ach so, das ist die.
Ja, ja, genau. Also die paulinische Theologie ist ja im Prinzip einmal die Heilslehre, Gerechtigkeit für Juden und Heiden allein durch den Glauben an Christus. So findet man das Heil. Und im Prinzip die gesamte Ekklesiologie, was ist Gemeinde? Wie funktioniert Gemeinde, was ist Christsein, wie geschieht Christsein, was in den Briefen besonders speziell Epheser und Römer behandelt wird. Der Römer die Grundlagen der Heilslehre und der Epheserbrief die Ekklesiologie.
Also dementsprechend nach den Briefen wird es ja auch eine Petrus-Theologie geben.
Petrus erhebt den Anspruch nicht. Er sagt zum Beispiel... ihr kennt ja auch die Briefe des Paulus, die sind schwer zu verstehen und etliche verdrehen die, aber hört gut auf das, was Paulus gesagt hat. Ihm ist eine außergewöhnliche Weissagung gegeben und Petrus beschäftigt sich in seinen Briefen sehr viel mit eschatologischen, also mit endzeitlichen Fragen, die Wiederkunft, die Erscheinung der Herrlichkeit, das ist ein Thema bei Petrus und das ist praktisch eine Ergänzung zu Dingen, die Paulus sagte, aber auch Petrus akzeptierte offensichtlich in dieser Formulierung, viele verdrehen die komplizierten Briefe des Paulus, akzeptierte auch Petrus die ungewöhnliche Berufung des Paulus.
Das kann man eigentlich auch von den anderen Briefen erwarten.
Ja, genau. Und so war es einfach schon im frühen Christentum, weiß man, es gab die Sammlung der Briefe des Apostels. Das war ein Begriff. Der Kanon war ja dabei, noch sich zu bilden. Die Briefe wurden noch geschrieben, die Evangelien wurden geschrieben, dann schon mal ins Griechische übersetzt durch Handschriften. Das war ja ein Prozess, der mehrere Jahrzehnte dauerte, bis der Kanon des Neuen Testamentes in der ganzen damaligen Welt bekannt war. Dann erst beim Konzil von Nicäa, glaube ich, um 314 nach Christus wurde er akzeptiert offiziell. Und so gab es eben in den frühen Gemeinden schon diesen Begriff, die Briefe des Apostels. Das waren die 13 paulinischen Briefe, das war das Kernlehrgebäude der frühen Gemeinde. Ergänzt eben durch die Briefe anderer Apostel und Apostelschüler.
Ja, wie würdest du das dann sehen, dass die Evangelien ja tatsächlich von den Jüngern bzw. Aposteln oder auch, also Matthäus war ja Apostel, aber Lukas geschrieben worden sind, definitiv für die Gemeinde. Und auch Lukas ja dann die Apostelgeschichte als Fortsetzung seines Evangeliums ja an Theophilus geschrieben hat. Also diese, man sieht ja ganz eindeutig, dass diese Schriften so gut wie gar nicht ins Judentum eingegangen sind, sondern definitiv für die Gemeinde geschrieben worden sind. Und die Briefe, die sind ja erst später gekommen, als wirklich dann die Apostel auch gesehen haben, dass die Christen auch dafür Unterweisung brauchen, um das richtig zu verstehen. Oder damit keine Irrlehren entstehen und so weiter. Das sieht man dann ja schon so ziemlich bald in den Paulusbriefen, dass er eigentlich schon gegen Irrlehren angeht. Und vor allen Dingen dagegen angeht, dass man versucht, dass Juden versuchen, das Judentum in die Christen hineinzubringen. Das wird ja schon von Anfang an versucht. Und wie würdest du das dazu sehen?
Formulier nochmal konkret vielleicht die Frage.
Ja, wie würdest du, wenn du sagst, die Evangelien sind nicht für die Gemeinde geschrieben, beziehungsweise enthalten keine Informationen für die Gemeinde, sondern sind ja noch ganz jüdisch, weil es Alttestament ist. Da würde ich dir ja recht geben. Also für mich hört das Alte Testament stückweise natürlich auf. Erst mit Jesus kommen, dann mit Jesus Verwerfung, dann mit der Entscheidung, wo er sagt, ab jetzt ist klar, dass ich ans Kreuz gehen werde, weil die Juden haben mich jetzt definitiv verworfen. Das sieht man in den Ablauf der Evangelien, sieht man, wo der Zeitpunkt stattfindet, wo er dann auch seine Art und Weise zu reden ändert. Dann geht er ans Kreuz. Das ist der nächste Schritt, der passiert. Das ist wie so ein Schloss, was langsam umriegelt. Und ja, dann kommt seine Kreuzigung, und dann die Auferweckung. Das passiert alles so nacheinander und ist langsam so eine Umwälzung. Am Ende ist tatsächlich das Neue Testament da.
Es ist ja ein längerer Prozess gewesen. Ich sagte ja schon, einer der Kirchenväter überliefert, dass das Matthäus-Evangelium ursprünglich in Hebräisch geschrieben war und später in Griechisch übersetzt wurde. Ja. Die mündliche Überlieferung der Apostel richtete sich zunächst nur zu Israel und kam später zu den Heiden. Und dann wurden verschiedene Schriften übersetzt und Paulus, der wesentlich dann sich in Heidengemeinden auch aufhielt, schrieb dann seine Briefe natürlich in Griechisch. Aber das ändert alles nichts an der Tatsache dieser scharfen Differenzierung, dass Paulus sagt, es mir wurde gegeben, die Lehre über die Gemeinde zu offenbaren. Und die Evangelien, die Formulierung fiel gerade, sind nicht für die Gemeinde oder seien nicht für die Gemeinde, stimmt ja nicht. Ich sage ja, wir können sehr viel rauslernen. Wir finden alle wichtigen, relevanten Überlieferungen über das Reden und Handeln Jesu, sodass Johannes schrieb am Ende seines Evangeliums, Jesus hat noch viel mehr getan, die Bücher der Welt würden das nicht fassen. Von daher haben die Evangelien durchaus für uns eine Lehrfunktion, indem wir alles erfahren, was der jüdische Messias gesagt und getan hat. Aber Paulus sagt ganz klar, die Lehre über die Gemeinde steht noch nicht drin, wie wurde es mir geoffenbart. Also wir brauchen das Alte Testament, um Informationen über das Handeln Gottes in der Heilsgeschichte durch Israel zu bekommen, selbstverständlich, das lernen wir ja auch daraus, aber da steht nicht die Lehre über die Gemeinde. Und die Evangelien brauchen wir in gleicher Weise, weil sie uns alle relevanten Informationen über den jüdischen Messias und sein Handeln, wir brauchen sie durchaus, aber da steht nicht die Lehre der Gemeinde. Das ist das, was ich sehr betone.
Die ersten Christen oder die gläubigen Juden, die haben ja eine gewisse Zeit lang auch noch jüdische Traditionen nachgegangen, obwohl sie schon an Jesus Christus glaubten. Und wenn Paulus ein Gelübde taten, ne, wahrscheinlich so ein Nazirea-Gelübde, wenn sie oder sich noch im Tempel trafen, vielleicht noch Opferdienste taten, das war also parallel in eine gewisse Zeit. Ja.
Es war nicht eine parallele heilsgeschichtliche Entwicklung, das war ein Traditionsproblem. Das wird ja deutlich. Es kamen zunächst viele Juden zum Glauben, die lebten natürlich in ihrer jüdischen Tradition. Das, was du gerade sagtest, das Problem, als dann viele Heiden zum Glauben kamen, kamen die in die heidenchristlichen Gemeinden und sagten, ihr müsst euch beschneiden lassen, ihr müsst noch jüdische Tradition einhalten. Also das waren Traditionsprobleme. Und das war nicht ein heilsgeschichtliches Problem eines Übergangs, sondern das war einfach das Problem, dass verschiedene Kulturräume plötzlich in der Gemeinde, der weltweiten Gemeinde zusammenkrachten. So wie heute eben russlanddeutsche Christen ihre Tradition mitbringen und die Afrikaner, die machen den Gottesdienst eben ganz anders. Und da krachen Kulturkonflikte. Und da regelt Paulus das so, zum Beispiel im Römerbrief, wenn die Bibel uns nicht ganz konkret was sagt, dann soll jeder doch seine Meinung pflegen. Der eine hält den Tag heilig, der andere den anderen. Der eine isst die Speise, der andere die andere Speise. Also das war ein Kulturkonflikt, aber nicht ein heilsgeschichtlich fließender Übergang.
Ich habe eine Frage von den Juden, die jetzt
wiedergeboren sind, messianische, beschneiden die sich auch noch? Oder
wenn sie das so für sich halten wollen, sagt Paulus, können sie machen.
Ja, und die anderen, die jetzt noch nicht bekehrt sind, die müssten es eigentlich auch nicht mehr, oder?
Sie stehen noch unter dem mosaischen Gesetz. Sie müssen das mosaische Gesetz halten, dazu gehört die Beschneidung. Ja.
Eigentlich, weil sie zu den Juden gehören, die noch nicht bekehrt sind. Und wenn sie aber messianisch wiedergeboren sind, müssten sie es nicht mehr.
Müssten sie theoretisch nicht. Nee. Paulus sagt, jetzt gilt weder Jude noch Grieche, ihr seid beschnitten am Herzen und sie müssten es nicht. Aber wenn sie es machen wollen, sollen sie es tun. Wenn zu uns russlanddeutsche Geschwister kommen und sie meinen, sie müssten ein Kopftuch tragen, dann sage ich, okay, macht's doch, stört uns nicht. Und wir kommen aus Westdeutschland, wir sind die Tradition nicht gewohnt. Wir lieben einander und kommen miteinander klar.
Kannst du dazu noch kurz was sagen? Das war mit dem Kopftuch, das ist auch mal noch so eine Frage, wo ich mich so...
Ja, das Thema kam gestern schon. Im 1. Korinther Kapitel 11. Ich muss die Stelle mal eben kurz aufschlagen. Da geht es, 1. Korinther Kapitel 11, ich lese die Verse 4 und 5 mal. Jeder Mann, der betet oder weissagt und etwas auf dem Haupt hat, schändet sein Haupt. Jede Frau aber, die mit unbedecktem Haupt betet oder weissagt, schändet ihr Haupt. Und dann ordnete Paulus damals an, dass sie das Haupt verhüllen sollten. Wichtig ist jetzt Folgendes mal zu wissen. Es wird hier im Griechischen das Wort Prophetia gebraucht, also prophetisches Reden. Jede Frau, die prophetisch redete, sollte sich das Haupt verhüllen. Und die im Geist betete, Paulus spricht im Korintherbrief von normalem Gebet mit dem Verstand und vom Gebet im Geist in einem Zustand der Verzückung. Ich sagte ja gestern schon, die frühen Gemeinden hatten noch nicht den Kanon des NT, der war noch im Werden. Und es war tatsächlich in den frühen Gemeinden, wie Paulus in 1. Korinther Kapitel 14, 26 sagt, Brüder, wenn ihr zusammenkommt, einer hat einen Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung, eine Zungenrede, eine Auslegung, alles geschehe in Ordnung. Und dann sagt Paulus später, das ist ein Zustand der Unreife. Lallen in Zungen ist ein Zeichen kindhafter Unreife und wenn Vollreife da ist, hört das auf. Und wie gesagt, in der damaligen Situation hatte die Gemeinde noch nicht den Kanon, das abgeschlossene Lehrsystem des Neuen Testamentes. Und die Gemeinden hatten nicht die Bibel auf dem Schoß wie wir. Und das war das Problem. Und in dieser Situation gab es offenbar auch in den Gemeinden das Phänomen, dass Frauen in spirituelle Verzückung gerieten und prophetisch redeten. Und in diesem Zusammenhang sagte Paulus damals, ich möchte, dass die Frauen das Haupt verhüllen, und damit eindeutig deutlich zu machen, dass sie sich in der Autorität ihres Mannes unterordnen und nicht in den Einfluss spiritueller böser Mächte geraten wollen. Wenn es aber jetzt Zungenrede und Weissagung nicht mehr gibt, was sich durch 1. Korinther Kapitel 13, die ersten Verse nachweisen lässt, dann ist das Problem meines Erachtens der Hauptbedeckung hinfällig. Wenn eine Frau es machen will, soll sie es gerne tun. Wenn sie es nicht machen will, hat sie die Freiheit, es auch zu tun. Weil unsere Frauen reden nicht mehr prophetisch und beten nicht mehr im Geist, im Zustand der Verzückung.
Das ist ja auch an die Verheirateten Frauen, glaube ich,
gerichtet. Ja, ich weiß, die Jungfrauen werden jetzt hier nicht speziell erwähnt.
Und also das ist auch nochmal die andere Sache. Also du siehst jetzt Zungenrede oder Sprachenrede. Viele verstehen es ja, dass es jetzt da gemeint ist in der Bibel mit der Zungenrede, dass es verschiedene Sprachen sind, die sie nicht gelernt haben, aber die sie dann reden und Gott das eben gebrauchen kann, meinetwegen im Missionsland, dass wenn welche kommen, dass sie das in ihrer Sprache dann verstehen.
Ja, Zungenrede ist ja das, was Paulus beschreibt. Es ist ja Jesus. Was wir in charismatischen Veranstaltungen
machst
erleben.
Ist der Unterschied zwischen diesem Lallen und Sprachenrede oder ist das das gleiche gemeint hier?
Es ist eigentlich, Zungenrede ist das Lallen in einer unverständigen Sprache, so erklärt Paulus das. Ich spreche im Geist, sagt Paulus, ich spreche mehr in Zungen wie alle anderen, aber ich würde lieber 5 Worte in verständiger Sprache reden als 10.000 in Zungen. Also Zungenrede ist nicht, dass ich Lateinisch nun plötzlich sprechen kann, weil der Geist mir das gibt, sondern das war bei den Aposteln so, sie konnten dann andere Sprachen reden, sondern Zungenrede, dieses Phänomen war einfach dieses Lallen in einer unverständlichen Sprache, die der Übersetzung bedurfte. Und da sagte Paulus eben, wenn Zungenrede in der frühen Gemeinde höchstens drei und wenn nur mit Ausleger und wenn kein Ausleger da ist, Mund halten. Und Frauen sowieso nicht.
Aber ich meine, es gibt doch jetzt auch Berichte schon, dass welche da so in Sprachen geredet haben und dann war jemand da zum Besuch und der hat in seiner Sprache das dann gehört.
Ja, ich bin bei solchen Geschichten sehr zurückhaltend. Also man hört das zum Beispiel oft von Open Doors Geschichten, dass da plötzlich Iraner völlig in islamischer Kultur plötzlich eine Jesus-Erscheinung gehabt hätten und so auf diese Weise zum Glauben an Jesus gekommen seien. Ich bin bei solchen Geschichten skeptisch. Einmal sind sie für uns nicht verifizierbar. Man kann mit solchen Geschichten auch sehr viel Geld machen, spielt auch manchmal eine Rolle. Also ich kann nur sagen, Paulus sagt, mir ist es gegeben, die Offenbarung auf das Abschlussmaß zu bringen. Christus offenbart sich Heidenvölkern, glaube ich, weiß ich, ich habe Schwierigkeiten, solche Geschichten anzunehmen.
Aber es heißt ja dann im Prinzip auch, dass Paulus auch das benutzt, dass er sich als so wichtig hinstellt, aber...
Ja, Paulus macht aber eben deutlich, wir müssen 1. Korinther Kapitel 13 lesen. Ich lese diese Stelle einfach mal vor. Er spricht also einmal von der Liebe. Die Liebe hört niemals auf. Und dann spricht er weiter, Vers 8, Kapitel 13, Vers 8. Die Liebe hört niemals auf, aber sei es prophetisches Reden, Prophetia im Griechischen, Weissagung wird weggetan und auch Glossa, Zungenrede, wird aufhören und auch die Rede der Erkenntnis wird weggegeben, der griechische Begriff ist mir jetzt entfallen, wird weggetan. Denn wir erkennen stückweise und wir weissagen stückweise. Also in der damaligen Situation eine Zungenrede, eine prophetische Rede vermittelte irgendwie ein kleines bisschen Wissen, aber nicht den Gesamtzusammenhang. Und dann schreibt Paulus in Vers 10, wenn aber einmal Vollreife da ist, es wird hier der griechische Begriff Teleises gebraucht, Charismatiker sagen immer, wenn Vollkommenheit da ist, das ist der Himmel, dann hört Zungenrede auf. Das stimmt vom Griechischen nicht. Es wird hier der Begriff gebraucht, Teleises, das bedeutet volle Mannesreife. Und dann bekommt der folgende Text einen Sinn. Wenn also volle Mannesreife da ist, dann wird dieses stückweise Erkennen und stückweise Weissagen aufhören. Und dann schreibt Paulus, als ich ein kleines, unreifes Kind war, da quasselte ich auch wie ein unreifes Kind und ich dachte unvollkommen wie ein unmündiges Kind. Als ich aber ein erwachsener Mann wurde, da redete ich verständlich in allen Worten. Und dann schreibt er, jetzt sehen wir wie in einem antiken Spiegel. Das war eine polierte Kupferfläche, unscharfer Blick. Und Paulus sagt, wenn Vollreife da ist, dann werden wir erkennen von Angesicht zu Angesicht jedes Detail. Und die meisten fundamentalen Ausleger legen es so aus. In der damaligen Zeit, als der Kanon noch nicht da war, war Zungenrede, prophetisches, vor allen Dingen Zungenrede, ein Zeichen kindhafter Unreife. Deshalb verstehe ich nicht, dass man heute Zungenrede haben will, wenn man die vernünftige Bibel vorliegen hat. Das ist ein Zeichen des kindhaften Rückfalls. Und Paulus sagt eben, wenn Vollreife da ist, hört das auf. Und Paulus sagt im Kolosserbrief, Kapitel 1, glaube ich, ist 26, 28, da sagt er, mir ist es gegeben, die Offenbarungen Gottes auf das Plerouo zu bringen, auf ein Vollmaß, ein Glas, da ist alles drin, es passt nichts mehr rein. Und das alles deckt das, was ich sage, die Offenbarungen Gottes finden in der Überlieferung der Apostel ihren absoluten Abschluss. Es gibt keine zusätzlichen Offenbarungen mehr. Gott hat ohnehin wesentlich nur Propheten aus Israel benutzt und nie aus den Heiden. Ganz seltene Fälle. Und Paulus macht hier ganz deutlich, Zungenrede und prophetisches Weissagen, damals gekoppelt an die Bedingung bei Frauen, unbedingt das Hauptverhalten, hört auf, wenn Vollreife da ist. Und seitdem wir den Kanon haben, haben wir das umfassende, komplette System der Lehre. Wir brauchen keine Offenbarungen mehr. Genau, das war das Problem.
Die lebten in den Tag hinein und hatten nicht das Wort Gottes. Die kannten dann von den Juden das Gedeck, aber sie hatten das nicht, was wir heute haben. Und da hat dann Paulus hineingesprochen.
Ja, das ist das Problem. Also, Schatz, darf ich? ist gut. 1. Korinther Kapitel 12 bis 14 zeigt, wie Paulus das Problem der Zungenrede und Weissagung in der damaligen frühgemeindlichen Situation in Korinth regelte. Und er macht ganz klar, das ist ein unbefriedigender Übergangszustand. Es muss was Besseres her. Und so schrieb er seine Briefe und der Kanon des Neuen Testamentes entstand. Und wie Uschi sagte, die Gemeinden hatten nicht die Bibel in der Hand. Die Judenchristen hatten, wenn sie Glück hatten, noch Zugang zu den Schriften der Synagogen. Meistens wurden sie rausgeschmissen. Die Heidenchristen hatten gar nichts. Und in dieser Situation hatten die nur die mündliche Überlieferung der Apostel und Reiseprediger, die kamen im Auftrag der Apostel wie Timotheus. Und da ergab sich die Notwendigkeit des Apostels, dass er sagte, so ein unbefriedigender Zustand führt nur zum Chaos. Ich fange an, Briefe zu schreiben. Und so entwickelte sich langsam der Kanon, das abgeschlossene Wort Gottes, an die Gemeinde.
Das waren ja dann verschiedene Sprachen, ne?
Das waren verschiedene Sprachen, die im Römischen Reich gesprochen wurden, ja.
Und dadurch wurde das Wort an verschiedene Leute, an verschiedenen Orten weitergegeben. Es wurden ja nur den Aposteln, bei den 120 diese Sprachen gegeben.
Die 12 Apostel eigentlich nur.
Da waren ja alle von überall her, kamen die ja zu diesen Pfingstfesten damals. Und denen wurde dann, die hörten sie dann in ihre Sprachen, als sie dann, die gingen ja damals alle nach Jerusalem zum Tempel. Und als sie dann wieder nach Hause gingen, konnten sie das mitnehmen, was sie gehört hatten in ihren Sprachen und konnten das dann zu Hause weitersagen.
Genau. Und da waren eben hauptsächlich Juden, waren zum Pfingstfest, weil das eins der vorgeschriebenen Wallfahrtsfeste war. Nach dem Gesetz Mose mussten alle Männer der Juden eigentlich in Jerusalem vor dem Herrn erscheinen. Waren auch viele Proselyten dabei, wird gesagt, also auch Heiden, die sich dem Judentum schon angeschlossen hatten, vielleicht schon beschnitten waren. Und die nahmen dann diese Botschaft in ihrer Heimatsprache dann mit, weil sie das Hebräische nicht kannten.
Ich denke, man kann das nochmal ganz deutlich machen, wenn jetzt heute irgendeiner prophetisch reden wollte oder irgendwas Geistliches anders ausdrücken wollte, dann muss es ja dem Wort Gottes entsprechen. Mhm. Es muss ja vom Wort Gottes, mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Wenn es nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt, dann kann man den Mann vom Hof jagen oder die Frau oder wer auch immer das tut. Und wenn es dann doch mit dem Wort Gottes übereinstimmt, ja, warum macht er denn nicht eine Bibelauslegung? So viel
genau.
Besser. Ich kann das jeder nachvollziehen und jeder weiß warum.
Ganz
genau. Da muss man doch nicht sagen, der hat mir gegeben und ich habe irgendwas da erkannt und ich sage jetzt so und so.
Ja.
Also insofern können wir sämtliche Prophetie heute oder irgendwelche Zungenreden ignorieren. Es muss dem Wort Gottes entsprechen. Und wenn es dem Wort Gottes entspricht, dann können Sie auch eine vernünftige Bibelauslegung machen.
Ganz
jeder
genau.
hat da was von.
Genau. Und das deckt sich ja mit dem, was wir jetzt sagen, der Kanon. Kanon bedeutet ja Maßstab. Ist alles da? Wir messen alles, wenn Leute kommen, wie du sagst, ich habe eine Weissagung von dem Herrn, wir messen, stimmt das damit überein? Und wenn er Dinge wiederholt, die sowieso schon in der Bibel stehen, wie du sagst, können wir sagen, spar dir das, haben wir schon studiert oder studieren wir in der Bibel, sachlich, nüchtern.
Ich habe noch eine Frage, nochmal kurz zurück, hier steht, also wie gesagt, es sind ja verschiedene Geschwister, also Brüderversammlung, Baptisten und so weiter, die sich bedecken und hier steht ab 1. Korinther 11, also die Begründung hat es ja gesagt, das ist mit den mit diesen irgendwelchen Einflüssen von außen, von bösen Geistern. Aber die Begründung steht hier bei 1. Korinther 11, Vers 7, denn der Mann darf das Haupt nicht bedecken, weil er Gottes Bild und Ehre ist. Die Frau aber ist die Ehre des Mannes, denn der Mann kommt nicht von der Frau, sondern die Frau von dem Mann. Obwohl der Mann nicht um der Frauen willen erschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Darum soll die Frau als Begründung die Frau ein Zeichen der Macht auf ihren Haupt haben, um der Engel willen und so weiter.
Mhm.
Und da steht dann am Ende drin, zum Beispiel dann Vers 13, urteilt bei euch selbst, ob es schicklich ist, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet. Oder lehrt euch nicht schon die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, langes Haar zu tragen. Dagegen ist es für eine Frau eine Ehre, wenn sie langes Haar trägt. Denn das lange Haar ist ja anstelle eines Schleiers gegeben. Wenn aber jemand, der sagt, rechthaberisch sein will, wir haben solche Gewohnheiten nicht. Die Gemeinde auch nicht.
Ja, ja. Also das haben wir gestern schon angesprochen. Paulus sagte, wie du sagst, wenn ein Mann betet und weissagt im Geist und prophetisch redet, der braucht das Haupt nicht zu bedecken, was mit der Schöpfungsordnung begründet wurde. Eine Frau soll sich das Haupt bedecken, wenn sie im Geist weissagt und betet, um der Engel willen und auch um ihre Schöpfungsunterordnung zum Ausdruck zu bringen. Und interessant ist aber auch hier, wenn Paulus sagt, beurteilt das doch bei euch selbst. Vielleicht liegt darin auch, entscheidet das für euch, wie ihr das für richtig erachtet. Ich sagte ja gestern schon, für die Gemeinde ordnete Paulus an, wenn Männer im Geiste beten und prophetisch reden, sollen sie das Haupt frei halten. Aber bei den Juden ist es üblich, dass sie beim Beten und Lesen des Wortes Gottes den Gebetsschal überlegen. Ich habe so ein Ding zu Hause auch im Büro an der Wand hängen. Also die jüdische Tradition war da offensichtlich anders als das, was Paulus für Korinth hier anordnete. Und vielleicht in diesem Sinne diese Formulierung auch, entscheidet das für euch selbst. Aber wichtig ist eben, dass die Frau zum Ausdruck bringt, wenn ich in Verzückung gerate, ich möchte unbedingt unter der Autorität meines Mannes stehen und nicht unter die Autorität böser Mächte geraten und falsche Dinge sagen.
Aber die hat doch da alle den Heiligen Geist gehabt, also kann das ja eigentlich nicht möglich sein.
Ja, aber so steht es hier.
Zu den langen Haaren fällt mir nur noch ein, aus dem Alten Testament. Das ist jetzt natürlich der andere Bund, aber da waren ja Botschafter zu einem syrischen König gesandt worden und hatten ihm gesagt, wir machen ein Friedensangebot oder weiß ich irgendwas. Achso, da war der Vater gestorben, sie kamen zum Sohn und also, weiß nicht, welcher König das jetzt war, sandte Abgesandte, weil er wollte wieder das gute Verhältnis, was er mit dem Vater von dem Sohn hatte, weiter aufrechterhalten und hatte also Botschafter hingeschickt mit Geschenken. Und da sagten dann die Ratgeber zu dem jungen Königssohn, du, der will dich nur ausspionieren, der will was von dir und jag sie zum Teufel. Und sie wussten, dass die Juden unbeschnittene Bärte hatten und unbeschnittene Haare. Mhm. Und um sie zu demütigen, haben sie die Bärte abgeschnitten, die Haare geschoren. Und
die Kleider
es war üblich, lange Beinkleider zu tragen und haben ihnen dann auch noch die Röcke und die Hosen abgeschnitten, dass also praktisch die Beine sichtbar wurden. Also,
das ist ein Bericht, wo David dem jungen König der Ammoniter Aufwartung machte und diese Geschichte passierte. Also auch da merkt man, vielleicht was ich gerade sagte, beurteilt das bei euch selbst. Paulus als Schriftgelehrter bedeckt also sein Haupt in der Synagoge bei Schriftlesungen und sagt der Gemeinde, der heidenchristlichen Gemeinde, der Mann soll es nicht. Dann gab es ja im Judentum die Gesetze des Naziräers, wo also auch Naziräer, gottgeweihte Juden, durchaus Schulter- und hüftlanges Haar trugen, als Zeichen ihrer besonderen Gottweihe. Also das ist ein offensichtlich traditionsbedingtes Problem. Und deshalb taucht diese Aufforderung, dass die Frau das Haupt verhüllt, taucht in keinem der Briefe mehr auf. Sondern es ging hier speziell um den Umgang mit spirituellen Phänomenen in der Gemeinde.
Thema Beschneidung, also bei den messianischen Juden hört man eher so, dass die mit der Beschneidung nicht das mosaische Gesetz erfüllen wollen, sondern den Bund mit Abraham.
Ja, sie ja Nachbarn ist ein gutes Abraham Argument. Ja.
So, und eben gerade nicht, weil es trifft sich halt so, dass das in beiden Zeiten sozusagen festgeschrieben war, aber die berufen sich nicht auf den mosaischen Bund, sondern auf den Bund mit Abraham, weil sie Nachkommen Abrahams sind.
Und da haben wir das gleiche, ein Traditionsproblem in den Gemeinden. Da können wir nur sagen, wenn messianische Juden zum Glauben kommen und ohnehin schon beschnitten waren, ist schon geregelt am Körper, dann sind sie noch am Herzen beschnitten worden. Und wenn unbeschnittene Juden zum Glauben kommen, wenn sie meinen, sollen sie sich gemäß jüdischer Tradition noch am Glied beschneiden lassen, am Herzen sind sie auf jeden Fall beschnitten. Also da, wie Paulus sagt, jeder sei seiner Meinung gewiss.
Ja gut, es ist nicht so, dass sich die erwachsene Männer beschneiden lassen, sondern dass Familien ihre Söhne am achten Tag beschneiden lassen.
Ja,
nach den Vorgaben von eben auch mit Abraham, was Abraham schon
empfangen hat. Und wie gesagt, wenn ein Jude unbeschnitten groß geworden ist und meint dann mit 20, jetzt muss ich religiös werden, den Messias annehmen, ich will die Beschneidung nachholen, ist auch möglich. Jesus sagt, mancher holt es nach, dann kann die Gefahr der Verschnitt, des Verschnittenseins passieren, der Zeugungsunfähigkeit ist bei einem erwachsenen Mann problemisch. Viel problematischer als bei einem kleinen Säugling.
Danke.
Ja, ich glaube, wir müssen langsam hier zum Schluss kommen. Sonst müssen wir nachher noch ein kaltes Essen mal essen. Das, Martin hat schon alles vorbereitet. Aber wir wollen jetzt an der Stelle mal ganz herzlich unser Dank geben. Ich denke, wir sehen, solche Bibeltage sind nötig und gut und vielleicht oder können wir das ja wiederholen. Ja.
Also ich muss sagen, es hat mir unheimlich gut bei euch gefallen. Ich bin gerne, ich liebe diese Landschaft, vor allem wo es was Faszinierendes, fand ich doch gar nicht so in Deutschland.
Ja.
Und die Gemeinschaft mit euch ist einfach schön.